Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Koalition ist uneins darüber, ob der sogenannte Spurwechsel in das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz aufgenommen werden soll. SPD-Generalsekretär Klingbeil warb in der Rheinischen Post dafür, gut integrierten, aber abgelehnten Asylbewerbern eine Bleibeperspektive zu geben und diese Möglichkeit im geplanten Gesetz zu verankern. Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer äußerten sich skeptisch. Gestern waren Eckpunkte eines Einwanderungsgesetzes bekannt geworden.
Mehr Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt. Vor allem in der Pflege, aber auch im Handwerk fehlt der Nachwuchs. Das neue Gesetz soll diesen Mangel beheben. Zukünftig will Deutschland nicht nur im Inland oder in der EU, sondern auch international in sogenannten Drittstaaten um Fachkräfte werben. Qualifizierte Bewerber mit Deutschkenntnissen sollen zukünftig auch ohne festes Arbeitsangebot nach Deutschland kommen können.
Es sollte auch möglich sein, dass man bürokratische Formalitäten, Berufsanerkennungsfragen und Ähnliches durchaus in Deutschland betreiben könnte. Das ist in den Eckpunkten auch miteinander vereinbart. Ich finde das einen pragmatischen Weg, das zu lösen.
Die Freien Demokraten sind vom Eckpunkteentwurf enttäuscht. Er sei zu vage, gehe nicht weit genug.
Wir brauchen zum einen ein klares Punktesystem, das wonach Kriterien wie Sprachkenntnissen, beruflichen Qualifikationen, Lebensalter sehr viel schneller zu beurteilen ist, ob eine Person, die sich bewirbt, die Kriterien erfüllt eines solchen Einwanderungsgesetzes.
Ein mögliches Bleiberecht für abgelehnte oder geduldete Asylbewerber, die einen Arbeitsplatz, eine Ausbildung sowie Deutschkenntnisse vorweisen können, sieht der Eckpunkteentwurf nicht vor. SPD, FDP und Grüne befürworten diesen sogenannten Spurwechsel. Die Union ist mehrheitlich dagegen.
Wir müssen alles vermeiden, falsche Signale in alle Welt auszusenden. Nach dem Motto, wenn es mit dem Asyl nicht klappt, dann klappt es vielleicht so.
CDU-Vize Bouffier kann sich aber eine Ausnahmeregelung vorstellen.
Für die Fälle, und nur um die kann es gehen, die schon hier sind, eine Lösung zu finden, das finde ich vernünftig.
Ende des Jahres will die Regierung das Gesetz in den Bundestag einbringen. Noch sind viele Details ungeklärt.
Die Bundesregierung hat mit Griechenland eine Vereinbarung zur Rücknahme von Flüchtlingen erzielt. Dabei geht es um Asylbewerber, die bereits in Griechenland einen Antrag gestellt haben und an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden. Sie sollen innerhalb von 48 Stunden zurückgeschickt werden können. Hiervon ausgenommen sind unbegleitete Minderjährige. Ein ähnliches Abkommen gibt es bereits mit Spanien. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat seine Äußerungen zur Gerichtsentscheidung über die Rechtswidrigkeit der Abschiebung des Islamisten Sami A. nach Tunesien bedauert. Der CDU-Politiker räumte ein, dass seine Worte missverstanden werden konnten. Reul hatte die Richter aufgefordert, sich stärker am Rechtsempfinden der Bevölkerung zu orientieren. Bundeskanzlerin Merkel ging heute auf Distanz. Entscheidungen unabhängiger Gerichte seien zu akzeptieren. Nach dem Brückeneinsturz in Genua leitet die italienische Regierung Untersuchungen ein. Sie sieht vor allem den privaten Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia in der Verantwortung. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Brücke vorschriftsmäßig überprüft. Als Konsequenz aus dem Unglück lassen mehrere Städte in Italien nun Brücken ähnlicher Bauart auf ihre Stabilität kontrollieren. In Genua wird unter den Trümmern weiter nach Opfern gesucht. Bislang wurden 38 Tote geborgen.
Italiener, Franzosen, Chilenen. Morgen soll ihnen die letzte Ehre vom Staat erwiesen werden, den Opfern des Brückeneinsturzes von Genua. Nicht alle Angehörigen wünschen sich das für ihre Liebsten. Geben sie doch der Regierung eine Mitschuld am Tod der bislang 38 Menschen. Am Tag 4 nach der Tragödie von Genua wird weiter darüber diskutiert, warum die Ponte Morandi einstürzte. Risse in der Drahtseilaufhängung könnten ein Grund für das Unglück sein, doch klar ist das noch nicht. Über der Fahrbahn waren Kameras installiert, um den Verkehr zu kontrollieren. Diese Bilder während des Einsturzes werden viel erklären, aber die sind aus Verfahrensgründen natürlich noch geheim. Die Regierung verlangt vom privaten Autobahnbetreiber innerhalb von 15 Tagen zu belegen, dass er alle vertraglichen Pflichten erfüllt habe. Zudem will sie, dass Autostrade per l'Italia die Brücke auf eigene Kosten wieder aufbaut. Einer der wichtigsten Anteilseigner des Betreibers ist die Firma Benetton. Bis heute weist der Autobahnbetreiber alle Vorwürfe zurück. Derweil begleitet der Zivilschutz die Anwohner in ihre Wohnungen, um ihre Habseligkeiten abzuholen. Denn mehrere Häuser wurden direkt nach dem Einsturz evakuiert. Sie haben mir gesagt, ich kann zurückkommen. Zum Leben aber nicht. Ich könnte hier sowieso nie wieder leben. Ich hätte Angst. Die Tragödie von Genua war für viele ein Schock, sowohl für Anwohner als auch für diejenigen, die auf der Brücke unterwegs waren. Ihre Fahrzeuge wurden heute in Sicherheit gebracht.
Mit einer emotionalen Gedenkfeier auf der Promenade Las Ramblas in Barcelona wurde heute an die Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr gedacht. Damals steuerte ein Attentäter einen Lieferwagen in die Menschenmenge. In der darauffolgenden Nacht konnte ein großer Anschlag im nahegelegenen Cambrils gerade noch verhindert werden. Insgesamt wurden 16 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt. Hinter den Attentaten steckte eine Gruppe von Islamisten.
Applaus kommt auf, als Angehörige Blumen auf den Ramblas niederlegen, um der Opfer des Anschlags zu gedenken. Die Bürger der katalanischen Stadt zeigen auch heute, dass sie sich dem Terror nicht beugen wollen. Vor genau einem Jahr raste ein Attentäter mit einem weißen Lieferwagen in die Fußgängerzone und riss viele Menschen in den Tod. Eine islamistische Terrorzelle war für die Tat verantwortlich. Sie hatte in einem Haus in Alcanar Sprengstoff für ein größeres Attentat hergestellt. Doch diese Bombenwerkstatt flog einen Tag vor dem Barcelona-Anschlag in die Luft. Die Terroristen wurden von der Polizei in den Tagen danach gestellt und erschossen. An den Ramblas sind nun Poller aufgestellt worden. Doch die verstärkte Sicherheit beruhigt Betroffene wie Pablo Avecasis nicht. Der Zeitungsverkäufer wurde damals angefahren. Eigentlich möchte ich niemals mehr auf die Ramblas gehen, aber ich muss wegen meiner Arbeit. Ständig werde ich an diese Ereignisse erinnert. Die Teilnahme von König Felipe beim offiziellen Gedenkakt war in Katalonien kontrovers diskutiert worden, denn Felipe lehnt als Spaniens Staatsoberhaupt genauso wie Ministerpräsident Sanchez die Unabhängigkeit Kataloniens ab. Die Zeremonie verlief ruhig, aber danach gerieten Gegner und Befürworter der Unabhängigkeit aneinander. Am Ende war es ein Gedenken mit Misstönen.
Die von Präsident Trump für dieses Jahr angeordnete Militärparade zu Ehren amerikanischer Kriegsveteranen wird verschoben. Trump begründete die Absage mit einem zu hohen Preis, den die Stadt Washington für die Veranstaltung veranschlagt habe. Die geplanten Kosten lagen zunächst bei bis zu 30 Millionen Dollar. US-Medien berichteten zuletzt von Schätzungen, die den Betrag weit übersteigen würden.
Frische Farbe für das Weiße Haus. Der Amtssitz des US-Präsidenten soll in neuem Glanz erstrahlen. Der Hausherr legt Wert auf Außenwirkung. Umso mehr ärgert sich Donald Trump, dass aus seiner geplanten Militärparade nichts wird. Die Stadt Washington habe ihm einen so lächerlich hohen Preis genannt, dass er sie absagen musste, erklärt Trump heute vor seinem Abflug ins Wochenende per Twitter. Von Kosten in Höhe von insgesamt rund 90 Millionen Dollar war zuvor die Rede. Eine Zahl, die Trumps Verteidigungsminister Mattis gestern im Gespräch mit Journalisten als unrealistisch abgetan hatte. Wer ihm diese Zahl genannt hat, muss etwas geraucht haben, das in den meisten US-Bundesstaaten illegal ist. Doch aus dem Verteidigungsministerium werden auch Stimmen laut, die sich unabhängig von den Kosten gegen eine Parade aussprechen. Es gäbe aktuell keinen militärischen Sieg zu feiern. Die letzte Militärparade in Washington fand im Juni 1991 statt, um die Veteranen des Ersten Golfkrieges zu ehren. Damals marschierten 8000 Soldaten der Operation Wüstensturm durch die Hauptstadt. 200.000 Menschen schauten zu. Amerikanische Bürger, die heute das Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs in Washington besuchen, sehen die Absage mit gemischten Gefühlen. Eine Parade ist totaler Unsinn. Wir sollten dieses Geld lieber für ehrenwertere Zwecke ausgeben, zum Beispiel um armen Leuten zu helfen. Ich hasse es, dass die Ehrung unserer Truppen verschoben werden muss. Wir sollten in der Lage sein, das jedes Jahr zu tun. Präsident Trump hatte seinen Wunsch für eine große Militärparade nach einem Besuch in Paris im vergangenen Jahr geäußert. Statt eine eigene Parade abzuhalten, werde er eben wieder nach Frankreich reisen, erklärt Trump heute.
Die Bundeswehr schickt 8000 Soldaten, etwa 100 Panzer und insgesamt mehr als 2000 Fahrzeuge in ein NATO-Manöver. Damit zählt Deutschland zu den größten Truppenstellern bei der Übung Trident Juncture mit insgesamt mehr als 40.000 Soldaten aus etwa 30 Staaten. Das Manöver soll vom 25. Oktober bis 7. November in Norwegen stattfinden. Im EU- und NATO-Land Slowenien ist Marjan Šarec zum designierten Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Mehrheit im Parlament stimmte für den Politneuling und ehemaligen Komiker, der eine Minderheitsregierung aus Mitte-Links-Parteien bilden soll, die Unterstützung von weiteren Abgeordneten erhält. Šarec gilt als proeuropäisch. Nach der Wahl erklärte er, er wolle dafür sorgen, dass Slowenien weiterhin zum harten Kern der EU gehöre.
Das pakistanische Parlament hat in Islamabad den ehemaligen Cricket-Profi Imre Khan zum neuen Premierminister gewählt. Khan wird mit seiner Bewegung für Gerechtigkeit eine Koalition mit mehreren kleinen Parteien führen. Dem Bündnis werden gute Kontakte zur Armee nachgesagt. Vor der Parlamentswahl hatte Khan einen islamischen Wohlfahrtsstaat versprochen, sowie die Bekämpfung von Korruption. Morgen wird der 65-Jährige vereidigt.
Einem Team von Wissenschaftlern aus 20 Ländern ist ein Erfolg in der Genforschung gelungen. Sie haben das Erbgut des Brotweizens entschlüsselt. Damit ist die Hoffnung verbunden, neue Perspektiven für die Welternährung zu bekommen. Möglicherweise kann die Entdeckung dabei helfen, ertragreichere und weniger empfindliche Weizensorten zu entwickeln. Die im Fachblatt Science veröffentlichten Erkenntnisse sollen Grundlage für weitere Forschungen und Züchtungen sein.
Sie galt bislang als fast unlösbare Aufgabe, die Entschlüsselung des Weizengenoms. Was die Mitglieder eines internationalen Forscherteams nun geschafft haben, ist darum nichts weniger als eine echte Sensation. In der Fachzeitschrift Science veröffentlichten die 200 Wissenschaftler erstmals die nahezu vollständige genetische Kodierung des Brotweizens. Dafür zerlegten sie das Genmaterial in Teilsequenzen. Insgesamt waren es am Ende mehr als 100.000 Gene, das Fünffache des menschlichen Genoms. Ein Mammutprojekt, sagt der Teilnehmer Manuel Spannagel.
In den letzten Jahren wurden neue Algorithmen speziell zum Zusammensetzen dieser verschiedenen Fragmente des Genoms entwickelt. Und die haben uns extrem geholfen, jetzt wirklich aus diesem riesigen Puzzle eine zusammenhängende Sequenz erstellen zu können.
Das entschlüsselte Erbgut könnte dazu führen, dass die Agrarindustrie außerhalb Europas noch mehr gentechnisch veränderten Weizen anbaut. Die Wissenschaftler betonen, dass aber auch mit natürlicher Züchtung schneller resistentere Sorten möglich seien, etwa gegen Dürre oder Starkregen.
Wir hoffen uns, dass statt der normalen Züchtungslänge von ungefähr 10 Jahren, dass mit Hilfe der Genomsequenz, dass wir die um die Hälfte verkürzen können und dadurch schneller zu neuen Sorten kommen können.
Neben Reis gilt Weizen als das wichtigste Nahrungsmittel weltweit. Derzeit machten Ernteausfälle den Landwirten zu schaffen, warnt die UN-Welternährungsorganisation und das bei steigenden Bevölkerungszahlen. Mit der erfolgreichen Entschlüsselung des Erbguts könnte der Weizenanbau in den kommenden Jahren wieder ertragreicher werden.
Auf der A19 in Mecklenburg-Vorpommern ist am Morgen ein Fernbus des Unternehmens Flixbus verunglückt. Nach Polizeiangaben wurden 22 der 60 Fahrgäste verletzt, einige von ihnen schwer. Der Bus war von Stockholm auf dem Weg nach Berlin und kam nahe Linstow von der Fahrbahn ab, wo er in den Straßengraben kippte. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar.
Bei den schweren Überschwemmungen im südindischen Bundesstaat Kerala sind mehr als 320 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte nutzen Unterbrechungen der Monsunregenfälle, um tausende Anwohner von Dächern zu retten. Mehr als 220.000 Menschen haben schon in Notunterkünften Zuflucht vor Wassermassen und Schlammlawinen gesucht. Die Monsunregen in der auch bei Touristen beliebten Region dauern schon seit 10 Tagen an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. August.
Ein Tiefausläufer sorgt im Osten und Süden noch für unbeständiges Wetter. Ein weiterer lenkt Wolken in den Nordwesten. Dazwischen scheint unter Hochdruckeinfluss oft die Sonne. Heute Nacht gibt's in einem Streifen vom Südwesten bis in den Osten teilweise heftige Schauer und Gewitter, sonst meist klar. Morgen vor allem im Osten und Süden mancherorts Schauer oder Gewitter, im übrigen Land oft sonnig. In den Nordwesten ziehen allerdings Wolken, die am ehesten an der Nordsee etwas Regen bringen. In der Lausitz heute Nacht bis 19, in der Eifel nur kühle 8 Grad. Morgen in Nordfriesland um 20, in Niederbayern bis 30 Grad. Am Sonntag im Norden unbeständig, an den Alpen gelegentlich Schauer oder Gewitter, sonst oft sonnig. Montag und Dienstag liegt vor allem der Süden auf der Sonnenseite, weiter nördlich mehr Wolken, aber nass wird es nur selten.
Um 21.45 Uhr begrüßt Ingo Zamperoni Sie zu diesen Tagesthemen. Einwanderung, kann ein Gesetz den Mangel an Pflegern und Handwerkern beheben, sowie schwierige Ermittlungen, die Suche nach IS-Kämpfern in Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.